Moin, hallo und Servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast mit einer weiteren Ausgabe zu unseren Orlando Bubble Reports. Mein Name ist Marius und wir setzen uns heute mit den Phoenix Suns auseinander. Wir, das sind wie schon in der letzten Folge, die Gäste Sandro und Andreas. Hi Jungs.
Servus.
Cool, dass ihr wieder dabei seid. Ihr hattet ja die mehr oder minder zweifelhafte Vergnügen, euch mit mir mit den Washington Wizards auseinanderzusetzen. Da bin ich froh, dass ich das nicht alleine machen musste, denn so richtig aufregend finde ich sie im Moment wirklich gar nicht. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, so ob es immer so großartig sinnvoll ist, jetzt da irgendwie sämtliche Teams mit in diese Bubble reinzuholen. Jetzt haben wir ein Team, wo es vielleicht sportlich von der Chance her nicht schlecht aussieht bei den Wizards, die allerdings mit einem ganzen Kader und nicht mit so einem zerhackstückelten Etwas nach Orlando kommen. Und das sind die Phoenix Suns. Und da wäre jetzt erstmal zu sagen, die Phoenix Suns, wie schon gesagt, sportlich echt bis jetzt nicht so gut die Saison. Nach dem super starken Start ist es dann doch wieder sehr schnell relativ überschaubar geworden von der Qualität her. Die Suns sind momentan 13. im Westen, haben eine Bilanz von 26-39 und sind damit auch das bilanzschwächste Team, was mit in dieser Orlando Bubble ist. Und ja, ihr habt das ja letzte Woche schon von mir gehört, ich bin ja nicht so super begeistert davon, so viele Teams mitzunehmen. Aber gut, die Suns sind drin und die Suns haben relativ geringe Chancen, noch in die Playoffs zu kommen. Wobei man sagen muss, dass abgesehen von der relativ schlechten Platzierung, die Suns eigentlich ganz stark in der Saison waren, hatten ein offensives Rating von 110,2, was so ein Durchschnitt ist, und eben auch ein Defensiv-Rating von 111,3, was auch ganz in Ordnung ist, sprich ein Net-Rating von gerade mal minus 1. Und damit sind sie, oder hätten sie durchaus besser sein können, als sie es jetzt sind. Es gab viele knappe Niederlagen und hohe Siege. Also Phoenix ist eben jetzt eben auch Teil der Bubble. Meine Frage an euch wäre jetzt erstmal, wenn ihr euch den Kader der Suns anguckt, was glaubt ihr, was ist da zu holen, auf welche Spieler ist zu achten, wer ist neu dabei, haut mal raus.
Also was, auf wen wirklich zu achten ist aus meiner Sicht, ist die Andre Ayton. Du hast schon gesagt, es gab einen guten Start in die Saison. Was man dabei gleich mal betrachten muss, war, dass die Andre Ayton am Start der Saison nicht dabei war, weil er sich ja irgendwas gespritzt hat, damit er wahrscheinlich noch ein Stück wächst. Von daher bin ich echt gespannt, wie es danach jetzt damit weitergeht. Weil das Zusammenspiel, fand ich, zu Ayton, es wurde immer und immer besser. Vor allem hat Ayton große Schritte in der Defense gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Aber ist immer noch, würde ich sagen, auf einem leicht unterdurchschnittlichen Level. Von daher muss man echt gucken, wie man die Aufstellung zusammensetzt. Zum Beispiel bin ich ein großer Aaron Baines-Fan, wo ich halt auch sage, mal gucken, wie es vor allem nach der Saison weitergeht. Werden sie ihn halten oder nicht? Will man mit Baines auf der 4, auf der 5 spielen oder will man Ayton auf die 5 setzen? Ayton selber hat ja schon gemeint, er kann auch die 4 spielen. Ich schätze, sowas wird auf jeden Fall in der Bubble ausprobiert, wie man die beiden miteinander kombinieren kann. Weil ähnlich wie bei den Wizards, wir haben uns bis jetzt halt so ein bisschen einen Bodensatz der Bubble rausgesucht, sehe ich dort halt eher, dass man versucht, so ein bisschen zu lernen und zu gucken, wer funktioniert mit wem besonders gut. Und da wird wahrscheinlich aufgrund dieser kleinen Sample Size auch mal ein paar obskure Aufstellungen aufs Feld kommen, wie zum Beispiel ein Ayton neben einem Baines, um zu sehen, wie funktioniert es eigentlich.
Genau, also ich denke, so Schlüsselspieler ist Booker, also Devin Booker. Man muss aber halt auch, wie Andreas schon sagt, auf DeAndre Ayton achten. Was ich aber halt auch noch interessant finde, Ricky Rubio. Und neu dazu ist ja Cameron Payne, wie der sich halt ins Mannschaftsgefüge, sag ich jetzt mal, einstimmt, sag ich jetzt mal. Einfach dieses Zusammenspiel, wie das läuft. Kelly Oubre Jr. ist ja auch raus. Genau, und deswegen muss man einfach gucken, wie es bei den Suns läuft. Für mich sind es die Wizards im Westen, weil einfach null Chance, sinnlos in der Bubble mit dabei, wie wir halt schon in der letzten Folge besprochen haben. Deswegen, ja, ich sehe da halt echt nicht so viel Luft nach oben.
Was ich halt besonders interessant finde, ist einfach, wie die Entwicklung der Suns in der aktuellen Saison im Vergleich zu vorherigen Saisons sind. Vor allem Spieler wie Frank Kaminsky haben ja in dieser Saison einen großen Schritt gemacht. Auch Kelly Oubre, der nun leider nicht dabei war, hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und genauso Aaron Baines. Das waren alles Spieler, von denen man nicht diese Leistung erwartet hat. Das ist erstmal ein großer Pluspunkt für Monty Williams, der nun dieses Jahr erst als Coach angefangen hat von den Suns. Und da will ich halt sehen, was funktioniert, wie funktioniert es und wie tut er das Teamgefüge umsetzen. Er ist ja eher so ein Players-Coach, haben ja viele Spieler gehört, dass er relativ cool mit den Spielern umgeht. Und ich will halt sehen, wie er es jetzt unter Druck macht. Das ist am ersten Mal, glaube ich, seit 2014 oder 2015, dass die Suns wirklich um etwas spielen. in einer Art Turnierform und mal gucken, wie die es umsetzen können, weil das letzte Mal, dass die Suns wirklich Interesse geweckt haben, war mit dem Freeguard-Liner von Plezzo, Knight und wer war noch dabei? War das schon Booker?
Ja, ist ja Thomas.
Ach, Thomas, genau. Oder Dragic.
War da nicht? Dragic, Thomas und Plezzo.
Stimmt, sowas.
Kein Brandon Knight nicht.
Ja.
Brandon Knight.
Brandon Knight, ne?
Brandon Knight, der war danach erst da, genau. Der war nicht
in dem.
Genau, ja, das stimmt. Ja, das ist ganz lustig, dass du das gerade ansprichst, weil du gerade als eingangs gesagt hast, dass du mal gucken oder dass du gespannt bist, ob man Ayton und Baines zusammen sieht. Ich verstehe ein bisschen, woher es kommt, weil es sind beides irgendwie doch sind coole Spieler. Ich meine, Aaron Baines hat wirklich, für mich ist das so einer dieser Rollenspiele, den du einfach haben willst, einfach ein cooler Typ, der immer seine Leistung bringt, der hart arbeitet. Und gut, DeAndre Ayton wurde dann Nummer 1 gepickt. Also die Suns werden natürlich mit ihm in die Zukunft gehen wollen. Allerdings sehe ich das jetzt nicht wirklich, wenn die zusammen aufs Parkett stellen kann. Ich glaube, die werden einfach viel zu unbeweglich. Und ich fände auch DeAndre Ayton, auch wenn er das selber sagt, auf der 4 eine totale Katastrophe.
Richtig.
Da finde ich ihn viel zu unbeweglich für. Und gerade so bei Smallball-Lineups, dann werden die komplett an die Wand gespielt irgendwo. Ne? Oder sehe ich das, oder siehst du das anders? Ich weiß nicht so.
Nein, gar nicht. Aber ich denke halt einfach, wenn man Ayton halten will, müsste es für einen schmalen Taler in Anführungsstrichen basieren. Immerhin ist der Junge auch schon 30. Und einen 30-Jährigen...
Baines meinst du?
Baines, genau.
Ja, wo du gerade Ayton gesagt hast. Der wird nämlich nicht günstig sein.
Ja, ja, aber auch Baines wird auch nicht günstig sein. Und das wird das große Problem sein.
Ich glaube auch nicht.
Der ist 30, der wird mindestens einen 4-Jahres-Vertrag bekommen, denke ich. Über vielleicht... Sehen wir 70 Millionen bei ihm? 80 Millionen 4 Jahre?
Nee, nein.
So viel.
Aber 40 oder 30 für 3, solche Sachen. Ich glaube, dass Aaron Baines auch schon über 30 ist. Ich meine, er ist 32 oder so. Aber ich glaube trotzdem, aber nichtsdestotrotz, der wird jetzt, ich glaube schon, dass es zweistellig werden kann pro Jahr. Und das musst du dir jetzt mal überlegen. Das ist natürlich noch ein unterdurchschnittliches Startergehalt. Aber die Suns haben ja das Problem, dass sie dass sie zukunftsperspektivisch sehr viel mehr Geld bezahlen müssen. Ne, also ich meine, ob es ein Ayton ist oder ob es ein Booker ist, die ganzen Konsorten, die werden ja nicht für kleines Geld bleiben. Ne, ein Kelly Oubre Jr. hat auch stark gespielt, wird auch sein Geld verdienen wollen. Dementsprechend hast du schon recht. Also auch selbst wenn das nur in die Richtung geht, 10 Millionen, 8 Millionen, 11 Millionen, muss man sich auch überlegen, so kann man das überhaupt bezahlen. Weil ich glaube, dass die Suns zukunftsperspektivisch Booker überbezahlen müssen, wenn sie ihn halten wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, dass Devin Booker wird Superstar-Gehalt bekommen wollen, ohne ein Superstar zu sein, in meinen Augen, sage ich jetzt. Halt ein Offensivstar, ja, aber das war es dann in meinen Augen eben auch schon. Ich glaube, er wird trotzdem in diese Richtung gehen wollen, Max-Deal. Dann ist die Kohle ja ganz schnell weg. Das sieht man ja, wenn man dann 2, 3 Max-Spieler hat, hat man ja in Golden State die letzten Jahre gut gesehen. Wenn man diese Superstars bezahlen will, dann hat man danach eben noch Minimalverträge über. Ja, finde ich auch zukunftsperspektivisch eine sehr interessante Personalie, weil ich glaube, Aaron Baines würde so ziemlich jedem NBA-Team ziemlich gut zu Gesicht stehen.
Ja, also erstmal ohne Frage, Booker wird auf jeden Fall einen Max-Deal von Suns vorgelegt bekommen. Danach hast du noch das ganze Geldproblem alleine mit, wie heißt hier, Xaver, dass der ja, ja sowieso nicht gerne in die Luxury-Tag geht. Und wir haben gerade mal geguckt, Aaron Baines 33 jetzt schon.
Ne, ich wollte gerade sagen, der ist schon älter.
Also, da sind auch immer so viele Jahre auf dem Kessel. Vielleicht wird das sogar den Suns in die Karten spielen, wenn er sich wohlfühlt. Dass sie vielleicht ein bisschen weniger geben bloß brauchen, aber dafür ein paar Jahre oder so ein bisschen wie die Pels mit Redick es gemacht haben. Ein Jahr viel und danach relativ wenig auf die Folgejahre, was jetzt ja noch möglich ist.
Ja, ich glaube, der ist gut genug tatsächlich, die Saison gut genug, dass er so einen Vertrag bekommt. Ich glaube, er könnte wirklich den besten Vertrag seiner Karriere bekommen, auch wenn er jetzt schon im Spätherbst fast bei seiner Karriere ist. Ja, mal sehen, werden wir mal, müssen wir mal abwarten. Aber gut, ihr habt ja jetzt schon mal so die wichtigen Spieler gesagt. Ich würde mal sagen, das Starting-Line-Up in der Bubble relativ klar. Ich sag mal, Rubio wird auf der 1 starten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja.
Ne, Booker auf der 2, dann Oubre ist raus. Dann ist da vielleicht Platz für Spieler wie Mikal Bridges oder Cameron Johnson.
Ah, das wird schon Bridges machen, würde ich sagen.
Wahrscheinlich schon, ne? Also dann nehmen wir Bridges. Wir haben Rubio, Booker, Bridges und dann kann man eben sehen, ob dann irgendwie Kaminsky und Ayton spielen oder Ayton und Baines. Ich könnte mir auch einen Cameron Johnson mal auf der 4 vorstellen. Aber ansonsten wird es bei den Suns auch dann ganz schnell ganz schön dünn, sehe ich gerade. Also
ich muss ehrlich sagen, ich sehe Dario Saric auf dem Power Forward Starting Spot.
Ja, ja.
Okay. Ja. Den gibt's ja auch noch. Ja.
Junger Spieler, Entwicklungspotenzial, hat eine okaye Saison gespielt, hat vor allem bei den Sixers gezeigt, was er kann. Bei den Wolves ging er ja ein bisschen unter, aber bei dem sehe ich auch noch viel, viel Potenzial.
Klar, ich meine, das ist auch ein talentierter Spieler, der jetzt so ein bisschen untergegangen ist in letzter Zeit. Ja, nichtsdestotrotz, aber man sieht es eben, es sind dann eben durch die Verletzung von Oubre, sind es halt irgendwie gefühlt wirklich nur so diese...
Ich muss nochmal ganz kurz unterbrechen. Ich habe gerade die BKRF-Seite von Dario Saric aufgemacht. Ja. Was schätzt du mal, was sein Spitzname ist?
Ich weiß es nicht.
Er ist
der... Weiß ich nicht, keine Ahnung, Serbian Hammer oder so.
Er ist der Homie.
Okay. Das bodenständig passt hier auch ganz gut.
Finde ich super. Okay. Also Super Dario kennt ja eigentlich jeder.
Ja. Ja.
Aber der Homie finde ich noch cooler.
Finde ich auch in Ordnung, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ich meine natürlich, man sieht ja auch schon, wenn man sich mal guckt, wer relativ viel gespielt hat auch, warum es vielleicht auch für die Suns nicht so gut lief. Ne? Ich meine, wenn Javon Carter dein Backup-Point Guard ist, der sogar zwei Spiele gestartet hat oder an Eli Okobo irgendwie auf fast 14 Minuten Spielzeit kommt, dünn ist der Kader wohl. Starting Five hatten wir gerade. Ricky Rubio, kurz vielleicht einmal zu dem. Aber habt ihr da noch irgendwie, weiß ich nicht, glaubt ihr, der hat was im Tank? Glaubt ihr, der wird richtig loslegen? Oder werden die Suns ähnlich, wie wir es bei den Wizards gesagt haben, eher relativ früh klar haben, dass es nicht zwingend mehr zu viele Playoffs reicht und dann wird eben so ein bisschen ausgespielt die letzten 8 Spiele?
Ja, ganz ehrlich, Rubio ist einer meiner Lieblingsspieler, war mein allererster Basketball-Hintergrundspieler auf meinem Handy. Einfach, ich habe den bei Wolves-Zeiten geliebt, brauche auch unbedingt noch ein Timberwolves-Trikot von Ricky Rubio, aber vor allem mit diesem Shooting-Problem wird dann der Bubble, wo sich die Leute perfekt auf ihn einstellen können, nichts zu sagen haben. Klar, in der Defense ein guter Spieler kann einen Angriff leiten, was vor allem den Suns dieses Jahr sehr, sehr gut getan hat. Und den Utah Jazz, die haben sich wahrscheinlich ins Knie geschossen, dass sie den abgegeben haben, vor allem um Mike Conley zu bekommen, der nun eine unterdurchschnittliche Saison für seine Verhältnisse spielt.
Ja.
Und aber in der Bubble, denke ich, dann stößt Rubio auf seine Grenzen, weil die Leute sich auf ihn zu sehr vorbereiten können.
Ja.
Und das jetzt auch auf lange Sicht gesehen ja sogar schon.
Also sind wir dabei, was Sandro gesagt hat. Das sind die Wizards des Westens, die eigentlich sportlich keine Chance mehr haben.
Ja, ist halt, ich glaube auch, die bleiben halt letzter im Westen, ich weiß gar nicht. Ja, die Spurs haben einen Sieg bisher mehr, aber ich glaube halt wirklich so, die Suns bleiben das schlechteste Team im Westen, wenn nicht sogar der ganzen Bubble. Deswegen, also, wenn nicht, sind sie sogar noch schlechter als die Wizards. Nein, Spaß, ja. Das wäre jetzt übertrieben, aber ja, ich glaube echt, da ist nicht viel nach oben. Ich glaube einfach, die etablieren sich so ein bisschen das Zusammenspiel, gucken halt einfach, was die mit den jungen Leuten machen können, besonders halt auch, was die mit Baines noch machen können, halt weil es jetzt halt in diese Vertragsschiene geht. Ja, aber ich glaube, Ricky Rubio wird spielen. Ich glaube aber nicht, dass er der Spieler ist, der am meisten Spielzeit mit hat oder halt unter den Top 3, Top 4 Suns-Spielern, sage ich jetzt mal, ist er, glaube ich, nicht. Mal schauen. Ich glaube, der kommt halt so am Anfang und eventuell, wenn sie ihn mal zwischendurch brauchen, aber halt jetzt nicht so der Spieler der Suns.
Nee, ich habe es ja auch gerade schon gesagt. Ich meine, ich glaube auch einfach nur, dass er viel spielen wird, weil der Backup-Point gerade eben Javon Carter ist und der wirklich nicht so gut ist und Devin Booker ja auch auf der 1 wirklich nicht so zu überzeugen wusste bis jetzt. Aber gut, dann sehen wir insgesamt, also Prediction sind wir uns einig, es werden wenig Siege geholt. Für den Phoenix, man wird die Saison jetzt da so ein bisschen auskriegen lassen und wenn man dem Ganzen irgendwie noch einen großen sportlichen Wert geben will, dann ist es wirklich eher dass die Jungs an Spielzeit kommen, dass man sich vielleicht nochmal so ein bisschen eingrooven kann und dann einfach ja praktisch in die Offseason geht, die ja dann tendenziell wahrscheinlich auch relativ lang sein wird, weil die NBA auch dann deutlich später wieder anfängt. Ich sehe es halt genauso, ich habe da jetzt auch keine großen Hoffnungen und ich sehe auch jetzt niemanden, der da übernimmt irgendwie. Ich könnte mir halt vorstellen, dass ein Devin Booker vielleicht nochmal ein paar Punkte drauflegt. Einfach weil, wenn es um nichts mehr geht, ist er nochmal richtig losballert, dass er sich vielleicht nochmal so ein paar dicke Spiele gönnt, weil, weiß ich nicht, weil er Bock hat, weil er sich ins Schaufenster stellen will, weil die Suns eben, glaube ich, relativ Zeit oder jetzt schon eigentlich nicht wirklich mehr großartige Chancen haben. Denn wenn man jetzt mal guckt, wir haben ja gerade gesagt, die sind letzter von den Bubble-Teams im Westen. Allerdings, wenn man jetzt mal guckt, der Rückstand, das sind eben 6 Spiele auf die Grizzlies, wo man ja sagen würde, okay, 6 Spiele in 8 aufholen ist schon relativ schwierig. Und wenn man dann überlegt, dass auf Platz 9 die Blazers sind, dann die Pels, dann die Kings, dann die Spurs, die ich alle besser sehe als die Suns, ist da einfach nichts zu holen. Und es wird dann wahrscheinlich wieder in die Richtung gehen, gucken, wie man nächstes Jahr draften kann. Ja, und the rebuild never ends, würde ich mal sagen.
Du hast gerade Booker schon angesprochen, da würde ich gleich mal direkt meinen Hot-Take raushauen für die Suns.
Mach mal.
Weil ich glaube, dass Booker das Potenzial hat, wirklich der komplette Scoring-Leader der gesamten Bubble zu werden. Vorm James Harden, vor...
72-Punkte-Spiele.
Wird auf jeden Fall schon mal gut passen. Und der nächste Hot-Take dazu, denke ich, dass auch Devin Booker der neue Tanzpartner von... Cameron Payne sein wird, nachdem er ja Russell Westbrook damals verloren hat in OKC.
Ja, stimmt. Ja, wichtig, wichtig. Ne? Es geht ja auch um die kleinen Dinge im Leben.
Na, Motivation ist das, Motivation.
Ja, vielleicht lernt Devin Booker dann auch noch ein bisschen was dadurch. So rein aus empathischer Sicht einfach, ein bisschen spirituell.
Ästhetischer Sicht.
Genau, ja, er spielt einfach dann noch ein bisschen schöner.
Smoother.
Der ist dann so ein bisschen wie Muhammad Ali. Ne? So.
Stell dir mal Devin Booker so groß und so als so einem Buddy wie Muhammad Ali vor. mit diesem Bubi-Gesicht.
Ja, ich habe Devin Booker in letzter Zeit irgendwie so ein paar Sachen von dem am Internet gesehen, so bei GQ oder so, die haben so eine Reihe My Essentials mit NBA-Spielern gemacht. Und ich finde es unglaublich krass, der hat eine super tiefe Stimme und es passt null zu dem. Das ist richtig krass. Es war wirklich so, okay, krass, und in Ordnung. So, ich habe irgendwie gedacht, der hätte so eine relativ hohe Stimme überhaupt. Ich höre sich auch ein bisschen gangstermäßig an, das ist ganz witzig.
Und sieht halt aus wie ein Kind.
Ja, so ein bisschen, aber der ist ja noch nicht so alt. Jo, dann danke schon mal für deinen Hot Take, den finde ich spannend auf jeden Fall, aber auch, der ist hot, aber der ist realistisch. Sandro, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Hot Take für die Phoenix Suns?
Ja, du hast eigentlich mit Booker, Scoring Leader halt in der Bubble, beide so, weil es fällt jetzt hier nicht so wirklich krass ein zweiter Hot Take ein. Also, du kannst ja mal deinen rausholen, vielleicht fällt mir in der Zwischenzeit nochmal einer ein.
Nein, ich bin da auch nicht so weit davon. Mein Hot Take war, dass Devin Booker ein Career High in Scoring auflegt in der Bubble. Das heißt, dass er in einem Spiel über 70 macht.
Also das ist definitiv hotter.
Das ist ultra hot.
Dann sag ich hau noch einen raus. Rubio verwandelt in einem Spiel 7 Dreier.
Okay, das passiert auch gar nicht.
Genau.
Nee, es ist ja so, ich weiß nicht warum, aber ich kann mir dieses ganze sportliche Erlebnis noch überhaupt nicht vorstellen, was das ist, sowohl für die Spieler als auch für Zuschauer. Denn ich habe jetzt in letzter Zeit aus Mangel an Alternativen auch wieder mal ein bisschen Fußball geguckt und da hat man eben auch gesehen, also für mich war es wirklich so, als jemand, dem jetzt dieses krasse Fan-Sein da irgendwie nicht so wichtig ist, das Spiel auf dem übertragenen Bild im Fernsehen sah gar nicht so großartig anders aus, abgesehen davon, dass du immer gemerkt hast, dass du halt die Spieler hörst. Und das ist alles irgendwie, aber so rein vom Fußballerisch-Spielerischen her ist mir das jetzt als jemand, der jetzt kein krasser Experte ist, nicht wirklich aufgefallen, der große Unterschied. Beim Basketball frage ich mich halt so, wenn man halt sich anguckt, wie so ein Steph Curry trainiert, irgendwie 100 Dreier von der Mittellinie und solche Sachen hier reinhaut irgendwie, ob denn dann so ein Basketballer so das Gefühl hat, hey, das ist eh nur ein Pickup-Game, ne? Das ist eh irgendwie nur in dieser komischen Halle, ne? Du hast keine Fans, das ist alles irgendwie... Das hat ja auch sowas, von einem, weiß ich nicht, von so einer Klassenfahrt irgendwie fast oder von so einem Sommerlager oder so irgendwie, ne? Und wenn halt dann einfach so Devin Booker so sagt, ey, weißt du was, ey, ist mir jetzt auch egal. So, ich baller jetzt auch wie so ein Irrer oder ein James Harden oder so, ich weiß nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das passiert, aber vielleicht auch nicht. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, so ein Spiel anzugucken. Weil ich eben nur den Vergleich habe zwischen halt mit Fans, richtiges NBA-Spiel oder BBL-Spiel oder irgendwas. Oder eben diese Trainingseinheiten, wo die einfach nur die ganze Zeit durch die Gegend ballern und sonst gar nichts machen.
Also ich muss halt ehrlich sagen, ich habe von der BBL halt ein paar Spiele aus dem Turnier gesehen, die haben das echt cool gemacht. Also auch, dass die Kamera ein Stück näher...
Das gar nicht gesehen.
Die Kamera war halt ein Stück näher dran, du hast die Zuschauerränge nicht wirklich gesehen, was ja schon mal so ein bisschen die Emotionen rausnimmt. Und ich finde das auch Unsinn, dort diesen Stadion-Sound drüber zu legen, was die ja überlegt haben, ähnlich diesen 2K-Sound, wenn man halt spielt, dass man dieses... Publikum einfügt, das würde ich irgendwie schwachsinnig finden, dann finde ich es schon cooler, wirklich die Gespräche auf dem Feld mitzubekommen. Aber da wäre ich schon wieder bei einem anderen Punkt, dass ja Adam Silver in einem Interview gesagt hat, dass die überlegen, einen Trash-Talk zu zensieren, abzupiepen. Und wenn ich dann jedes Mal, wenn ich sehe, Embiid quatscht gerade mit, ich wollte gerade Towns sagen, aber das funktioniert ja nun nicht mehr, aber und danach hörst du bloß so piep, 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 das wäre ein totaler Rotz.
Ja, das ist ein bisschen so wie die ganzen alten G-Unit-Videos auf Vivo, die jetzt auch alle zensiert worden sind. Das ist auch ganz lustig. Also da kommt kein Peter, kommt einfach gar nichts. Da merkst du einfach, wie Lloyd Banks 2 Minuten einfach nur seinen Mund bewegt, ohne dass da was rauskommt. Und weißt du, was er eigentlich gesagt hat, so ungefähr. Naja, aber gut. Die Hot Takes sind, also finde ich interessant. Klar, es dreht sich irgendwie alles um Devin Booker. Ich finde eben auch einfach, irgendwo bei den Suns ist er jetzt irgendwie noch so der eine Spieler, der jetzt irgendwie noch irgendwie Lust auf mehr macht. Ja, und ansonsten wird es wahrscheinlich bei denen eben auch sportlich irrelevant bleiben, wie eben auch schon bei den Wizards. Gut, dann bedanke ich mich mal wieder herzlich bei euch für eure Takes, für eure Zeit. Und ich kündige das jetzt schon mal an für die Zuhörer draußen. Wir werden uns ja noch zu weiteren Predictions hier zusammenfinden. Und das nächste Mal versprochen, reden wir auch mal über Teams, die aber mal ein bisschen Relevanz haben. Das Ganze war ein bisschen spannender. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann zu den OKC weiter, ne?
Genau.
Alles klar. Dann an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bleibt sportlich. Lasst es euch gut gehen. Peace. Ciao aus Köln. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüssi aus Leipzig.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.